Wenn Sie mir sagen würden, dass Sie alle Bitcoins der Welt besitzen und diese mir für 25 Dollar anbieten würden, so würde ich sie nicht nehmen.
Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur zweiten Folge unseres DHPG-Podcasts. Wir, das sind Ihre Gastgeber Andreas Rode
und Benno Lange. Benno, wir haben uns beim letzten Mal über Immobilienbesteuerung unterhalten. Gibt es da noch etwas nachzutragen?
Ja, Andreas, gibt es. Wir hatten ganz am Ende hingewiesen auf die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Und als wir das getan haben, lief die Frist noch am 31. Oktober diesen Jahres aus. Und wie wir wissen und wie Sie, liebe Zuhörerinnen und Hörer, vermutlich gehört haben, wurde die Frist verlängert und zwar um 3 Monate verlängert und läuft jetzt bis zum 31. Januar nächsten Jahres, also zum 31. Januar 2023. Das heißt, wir alle, Sie alle, haben 3 Monate mehr Zeit, die Grundsteuererklärung abzugeben. Und hier nochmal der Hinweis an Sie, wenn wir Sie dabei unterstützen dürfen, bitte kontaktieren Sie uns, schauen Sie vorbei auf unserer Website. Dort finden Sie weitere Hinweise zum Thema Grundsteuer und zur Feststellungserklärung, die abzugeben ist bis spätestens 31. Januar 2023.
Ja, vielen Dank, Benno. Das ist ein wichtiger Hinweis. Wir hatten das alle schon erwartet, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist es auch gut, dass es amtlich ist. Und wir haben auf der Zeitschiene ein bisschen mehr Luft, auch wenn diese Zeit schnell vorübergehen wird.
Gleichwohl soll es heute um etwas ganz anderes gehen. Andreas, worum?
Wir haben heute ein ganz, ganz aktuelles, ein ganz spannendes Thema. Wir reden heute über Kryptowährungen.
Und in diesem Kontext auch das Eingangszitat gesprochen von dir, Andreas, erstmalig ausgesprochen von Investorenlegende Warren Buffett anlässlich der letzten Bilanzpressekonferenz seines Investmentfonds. Und wir wollen heute weniger uns mit der Frage beschäftigen, wie viel denn alle Bitcoins dieser Welt tatsächlich wert sind, sondern wir wollen worüber sprechen, Andreas?
Ja, wir sprechen heute im Allgemeinen erstmal über die Frage, wie funktioniert das eigentlich mit Kryptowährungen? Was passiert da? Welche ökonomische Relevanz hat das alles? Und nicht zuletzt, welche steuerlichen Folgen ergeben sich daraus?
Ja, und wenn wir sagen, Andreas, dann können wir, glaube ich, festhalten, nie war der Experte so wertvoll wie heute. Unser Experte heute ist Julian Jeukens. Herzlich willkommen, Julian.
Vielen Dank, Benno. Vielen Dank, Andreas. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Ja, für unsere Hörerinnen und Hörer, Julian ist Steuerberater seit 2017 bei der DHPG und beschäftigt sich seit einigen Jahren sehr intensiv mit Kryptowährungen. Und wenn er das nicht tut, ist er zu Hause in der Welt des Konzern- und Unternehmenssteuerrechts und beschäftigt sich auch intensiv mit Transaktionen, auch mit solchen, die nicht mit Kryptowährungen zu tun haben. Aber ich glaube, man kann das schon so sagen, Julian, die Welt der Kryptowährungen ist mehr als dein Hobby geworden, sondern insbesondere auch ein beruflicher Schwerpunkt.
In der Tat, begonnen hat das Ganze als, ja, ich darf sagen, jugendliches Interessengebiet. Damals war mein Zimmer nachts blau, weil mein Gaming-PC leuchtete und ich im ganz kleinen Maße Mining betrieben habe. Es ist für mich in der Tat sehr, sehr schön, dieses persönliche Interesse mittlerweile auch in größerem Umfang beruflich begleiten zu dürfen.
Ja, Andreas, und ich glaube, aufgrund seiner Jugend kann Julian das Thema deutlich glaubwürdiger verkörpern als wir beide.
Wenn du das sagst. Warren Buffett hat ja immer gesagt, er investiert nur in Dinge, die er auch versteht. Damit wir jetzt auch über Kryptos mehr verstehen werden, würde ich vorschlagen, dass wir Julian vielleicht mit 5 zentralen Begriffen einmal konfrontieren und er uns ganz kurz in 3-4 Sätzen erklärt, was wir darunter zu verstehen haben.
Halte ich für eine hervorragende Idee. Julian, was sagst du dazu?
Ich werde mein Bestes geben.
Gut. Okay, dann wollen wir doch direkt starten und ich sage Blockchain.
Ja, Andreas, eine Blockchain ist im Grunde nichts anderes als eine Datenbank oder auch ein Kontenbuch, in dem Transaktionen drinsteht. Der Unterschied zu einer normalen, herkömmlichen Datenbank ist eben hier, dass die nicht von einer zentralen Instanz, wie etwa von einer Bank oder einer Regierung geführt wird, sondern weltweit Nutzer Transaktionen hinzufügen können. Deswegen ist das Ganze dezentral.
Zweiter Begriff, was ist ein Token?
Beim Token handelt es sich ebenso wie beim Coin um eine Bezeichnung für eine virtuelle Währung auf einer Blockchain. Früher hätte man vielleicht noch weiter differenziert und gesagt, ein Coin, das ist etwas, was eine eigene Blockchain hat, wie der Bitcoin zum Beispiel, die erste Kryptowährung. Und ein Token, das sind eher Kryptowährungen, die in einer Vielzahl auf einer anderen Blockchain bestehen. Wir kennen das von Ethereum. Heutzutage, das muss man sagen, ist Token im Grunde ein Überbegriff geworden für sämtliche Kryptowährungen.
Okay, was verstehen wir unter Mining?
Ja, Andreas, Mining beschreibt im Grunde die Teilnahme an einem Verfahren, man nennt das Proof of Work oder auf Deutsch Arbeitsnachweis, wo es darum geht zu bestimmen, wer denn derjenige ist, der den nächsten Block erstellen darf in einer Blockchain. Also derjenige ist, der insbesondere auch den Block Reward und somit erhebliche Einkünfte bekommt.
Und der Unterschied zum Staking?
Die beiden Begriffe sind in der Tat sehr verwandt. Staking ist ein sehr, sehr ähnlicher Vorgang, wo es allerdings nicht darum geht, wie beim Mining, kryptografische Rechenaufgaben zu lösen und einen gewissen Wert herauszubekommen, sondern das Ganze funktioniert eben nicht über Rechenpower, sondern über das Halten eines gewissen Kryptowährungsbestands, des Stake.
Okay, und schließlich Liquidity Mining.
Ja, auch dieser scheinbar verwandte Begriff zum Mining hat im Grunde gar nichts damit zu tun, Andreas. Denn um Handel zu ermöglichen an einer Börse, brauchen wir nun mal Liquidität, Liquidity. Wir brauchen, wenn wir Äpfel und Birnen handeln möchten, auch eine bestimmte Menge an Äpfel und Birnen. Wenn ein Großhändler sonst zum Markt kommt und diese nicht vorfindet, kann er keinen Handel betreiben. Das Ganze wird bei größeren Börsen über sogenannte Market Maker bereitgestellt. Im dezentralen Umfeld, beim Liquidity Mining, kann jedermann Liquidität bereitstellen, um andere Leute handeln zu lassen. Dafür gibt es eine Belohnung. Das ist das Liquidity Mining.
Ja, ganz herzlichen Dank, Julian. Das war ganz viel Input in sehr kurzer Zeit. Andreas, ich glaube, das müssen wir erstmal sacken lassen. Das klingt ein bisschen verspielt, ehrlicherweise. Und trotzdem nehmen wir wahr, dass das Thema Kryptowährungen eine ganz erhebliche wirtschaftliche Relevanz hat. So zumindest mein Eindruck. Würdest du das teilen, Andreas?
Ja, nach meiner Erfahrung sehen wir zunehmend Mandanten, die sich mit dem Thema beschäftigen, die auch selbst Kryptos im Bestand haben. Ja, und wir lesen es ja auch tagtäglich in der Presse, wie die Märkte reagieren, aber eben auch durchaus kritische Themen wie Energieverbrauch etc. Julian, wie siehst du das?
Das Thema Energieverbrauch ist in der Tat eins, was man bei Kryptowährungen kritisch beäugen muss. Da geht es insbesondere, wir haben es eben angesprochen, um das Mining. Dieses ist eben sehr, sehr rechenintensiv. Und umso größere Wertentwicklungen Kryptowährungen verzeichnen, die dieses System des Minings verwenden, umso höher ist auch das Interesse, mit Rechenpower diesem Mining beizutreten. Und wir sehen das beim Bitcoin. Die Zahlen, der Verbrauch an Energie, der hier aufgerufen wird, ist enorm. Es gibt jedoch, um Kryptowährungen nicht in Gänze zu verurteilen, auch energiesparsame Alternativen.
Ja, wunderbar. Das ist schon mal gut zu hören. Aber wir wollen uns ja heute nicht mit dem CO2-Footprint von Kryptos beschäftigen, sondern mit dem steuerlichen Thema. Und wenn man sich anschaut, warum Leute überhaupt in Kryptos engagiert sind, dann ist es letztendlich Einkünfteerzielung. Bei allem, was man auch liest, dass Unternehmen das als Wertspeicher benutzen, letztendlich geht es immer vor allen Dingen und vorrangig meines Erachtens um Einkünfteerzielung und dann logischerweise auch um Steuern.
Und dann stellt sich die Frage, wenn wir über Einkünfteerzielung sprechen, sind wir im Bereich des Einkommensteuergesetzes. Und wir kommen direkt zu der spannenden Frage, wie sich eigentlich ein sehr modernes, ein sehr technisches Thema wie Kryptowährungen in das sehr etablierte System der deutschen Einkommensbesteuerung einfügt. Gibt es dazu schon Dinge, die man definitiv sagen kann, die feststehen? Oder wie ist da im Moment der Rechtsstand? Julian, gib uns einen kurzen Überblick bitte.
Benno, du hast es angesprochen. Es ist nicht ganz einfach, diese neue Technologie, diese neuen Möglichkeiten der Einkunftserzielung in das doch enge Korsett des deutschen Steuerrechts, was über Jahre gewachsen ist, jetzt hineinzuzwängen. Die Finanzverwaltung hat das jetzt getan. Wir haben eine erstmalig bundesweit bindende Verwaltungsanweisung in Form eines sogenannten BMF-Schreibens. Und hieraus können wir jetzt erste wichtige Hinweise entnehmen. Was wird jetzt von Seiten der Finanzverwaltung als sicher erachtet? Und hierauf können wir uns als Berater, hierauf kann man sich als Steuerpflichtiger nun erstmalig verbindlich berufen.
Das klingt, Julian, als sei dieses BMF-Schreiben im Grunde überfällig oder jedenfalls schon erwartet worden. Gibt es einfach diesen Bedarf einer einheitlichen Regelung auch schon länger?
Nun ja, Benno, es ist so, ich glaube, unsere Zuhörerschaft kann sich davon auch ein Bild bilden. Der erste Bitcoin-Block, also die Gründung von Bitcoin, wenn man so möchte, war in 2009. Wir haben über die Jahre viele Höhen und Tiefen erlebt und ich persönlich würde sagen, spätestens im Jahr 2017, Anfang 2018, hat das ganze Thema eine große mediale Aufmerksamkeit erreicht und eben auch viele, viele Menschen und deutsche Steuerpflichtige erreicht. Das BMF-Schreiben ist deswegen aus meiner Sicht in der Tat ein paar Jahre überfällig.
Gibt es dann möglicherweise Gründe, warum das BMF, die deutsche Finanzverwaltung, damit länger gerungen hat, warum es jetzt auf den Markt gekommen ist und nicht schon 2017 oder in Jahren dazwischen?
Bei aller Kritik muss man der Finanzverwaltung ja auch Folgendes zugutehalten. Das Thema ist, wie wir gesagt haben, nicht ganz einfach. Der Versuch also, viele, viele verschiedene Kryptowährungen, denn am langen Ende sind kaum zwei Blockchains und zwei Kryptowährungen und die entsprechenden Einkunftserzielungsmöglichkeiten gleich. Dieser Versuch also, das Ganze in ein Schreiben zu gießen und verbindliche Grundsätze niederzulegen, der ist nicht einfach. Wir sehen, dass die Finanzverwaltung sich lange schwer getan hat. Wir haben einen ersten Entwurf dieses Schreibens schon im Vorjahr erhalten. Und daraus hat man auch gesehen, dass nach ganz langer Zeit noch vieles unklar war auf Seiten der Finanzverwaltung. Bis zum finalen Schreiben hat sich einiges geklärt. Und es haben sich auch ganz wichtige steuerliche Fragen nochmal verändert. Hintergrund da insbesondere Kritik von Steuerpflichtigen und Steuerberatern, aber auch der Wechsel im Bundesfinanzministerium wird mit Sicherheit nicht ganz unmaßgeblich gewesen sein.
Dann steigen wir doch da mal ein, Julian. Wie löst die deutsche Finanzverwaltung jedenfalls diese Frage der Einordnung des Handels mit Kryptowährungen in das etablierte deutsche Einkommensteuersystem?
Das deutsche Steuersystem kennt ja, wenn ich hier kurz einhaken darf, für verschiedene Wirtschaftsgüter, die ich im steuerlichen Privatvermögen kaufe und verkäufe, ganz verschiedene Regelungsmechanismen. Also wir kennen das von Aktien, wir kennen das von Gesellschaftsbeteiligungen, wir kennen das von Immobilien. Das wissen wir alle, wenn ich die kaufe und verkaufe außerhalb einer 10-Jahres-Frist, dann ist das steuerfrei. Und wie ist das hier bei Kryptowährungen?
Ja, Andreas, also wenn du mit dieser Logik, die vollkommen richtig ist, in das deutsche Einkommensteuergesetz blicken würdest und den Begriff der Kryptowährung suchst, dann muss ich dir sagen, dann suchst du vergeblich, du wirst ihn nicht finden. Wir haben also im Grundsatz keine Regelung, die das jetzt ganz spezifisch anspricht. Der deutsche Gesetzgeber hat sich auch die letzten Jahre nicht dazu entschieden, eine entsprechende Sonderregelung einzuführen. Das heißt, wir und auch die Finanzverwaltung müssen das Ganze an die Stelle platzieren oder unter die Vorschrift subsumieren, die wir für richtig halten. Und hier hat man, die Analogie liegt nahe, den Vergleich mit Fremdwährungen wie etwa dem Dollar oder dem Schweizer Franken gesucht. Die steuerliche Behandlung lehnt sich also an diese steuerliche Behandlung an.
Okay, also mit anderen Worten, negativ abgegrenzt, es ist natürlich keine Gesellschaftsbeteiligung, es ist keine Immobilie offensichtlich, aber es ist eben auch keine Vermögensanlage wie Aktien oder ein Sparbuch oder eine Bundesanleihe, sondern es ist eher zu betrachten wie eine Anlage in US-Dollar.
Ganz genau. Das heißt auch, die Sondervorschriften, die für Kapitaleinkünfte gelten würden, wie etwa die Abgeltungssteuer, das kennen wir alle, den Sondersteuersatz von 25% auf Dividenden, auf Zinsen, das ist in den allermeisten Fällen nicht die Vorschrift, die uns interessiert im Bereich der Kryptowährung.
Okay, das heißt, es gilt nicht die Spekulationsfrist von 10 Jahren für Immobilien. Was gilt denn dann?
Ja, du sprichst es an. Die Behandlung kennt eine Spekulationsfrist, auch in diesem Bereich, aber die ist nicht 10 Jahre, sondern die ist zumindest im Grundsatz nur 1 Jahr.
Wenn du sagst im Grundsatz, dann gibt es davon vermutlich Ausnahmen von diesem Grundsatz?
Ja, Benno, es gibt eine Vorschrift im Gesetz. Es gibt einen einzelnen Satz, der im Grunde sagt, wenn wir dieses Wirtschaftsgut zur Erzielung von Einkünften verwenden, dann verlängert sich die Spekulationsfrist von 1 auf 10 Jahre. In der jüngeren Vergangenheit war es ganz, ganz lange strittig, ob diese Sondervorschrift auch auf Kryptowährungen Anwendung findet. Die Finanzverwaltung hat jetzt klargestellt, das ist aus ihrer Sicht nicht der Fall. Wir als Steuerpflichtige und Berater werden uns auch nicht dagegen aussprechen. Das ist in den allermeisten Fällen im Interesse des Steuerpflichtigen.
Das heißt, wir können davon ausgehen, das Finanzamt wird Veräußerungsvorgänge, die später als 1 Jahr nach dem Kauf stattfinden, unabhängig davon, ob sie zu einem Gewinn oder Verlust führen, nicht als steuerpflichtig und als steuerrelevant einschätzen.
So ist es.
Vielleicht bilden wir einfach mal ein paar Beispielsfälle.
Sehr gerne. Nehmen wir mal den guten Fall. Ich habe im Jahr 2020 Kryptowährung gekauft, im Jahr 2021 wieder verkauft, vor Ablauf der Jahresfrist mit Gewinn. Was mache ich mit dem Gewinn in der Steuererklärung 2021?
Ja, Benno, den Gewinn musst du angeben, und zwar als Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften. Und dort unterliegt er, das ist ganz wichtig, der normalen Regelbesteuerung mit Einkommensteuer, also dem normalen Tarif bis zu 45% und Soli.
Das heißt, ich zahle den Steuersatz, der sich eben ergibt aus Zusammenrechnung aller meiner Einkünfte, die ich habe, einschließlich derer aus den privaten Kryptogeschäften.
Ganz genau so ist es.
Also nochmal zur Verdeutlichung, keine Abgeltungssteuer an der Stelle.
Keine Abgeltungssteuer, kein Sondersteuersatz. In Deutschland gilt der normale Einkommensteuertarif, wenn wir, du hast es angesprochen, in der Spekulationsfrist von 1 Jahr drin sind. Darüber hinaus volle Steuerfreiheit.
Das war der schöne Fall. Wir können noch einen schönen Fall machen. Ich habe bereits im Jahr 2015 Bitcoins gekauft und habe sie dann im Jahr 2021 mit großem Gewinn verkauft. Wie ist da die Besteuerungssituation?
In dem Fall würden wir sagen, außerhalb der einjährigen Spekulationsfrist, wo wir ja hier selbstverständlich wären, haben wir keine Besteuerung, volle Steuerfreiheit deines mitunter beträchtlichen Gewinns seit 2015.
Ja, dann vielleicht zu dem weniger schönen Fall. Ich habe im Dezember 2021 Kryptowährungen gekauft. Die haben in den letzten Monaten erheblich an Wert verloren. Ich habe sie aber noch im Bestand. Was kann ich tun? Was sollte ich tun, Julian?
Benno, dann müssen wir uns darüber unterhalten, ob wir diesen Verlust auch steuerlich wirksam machen können. Wichtig ist, wenn wir das wollen, dass wir auch eine Veräußerung innerhalb der Jahresfrist tätigen. Denn laufen wir über die Jahresfrist hinaus, gäbe es keine Möglichkeit mehr im Grundsatz, diesen Verlust auch steuerlich geltend zu machen.
Also, so bitter es ist, verkaufen und Verlust realisieren.
Ja, wobei auch dieser Hinweis noch, es ist durchaus auch möglich und steuerlich kein Gestaltungsmissbrauch, wenn wir sagen, wir verkaufen und kaufen sofort wieder. Dieses aus den USA, würde man das als Wash Trading bezeichnende Instrument, ist hier vollkommen legitim.
Und wenn ich diesen Verlust realisiere und erkläre, was passiert mit diesem Verlust steuerlich?
Dieser Verlust kann mit anderen Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden. Das sind insbesondere natürlich solche aus gewinnträchtigen Transaktionen mit Kryptowährung, also dem Handel mit Gewinn, aber auch sonstigen privaten Veräußerungsgeschäften wie etwa Immobiliengeschäften innerhalb der 10-Jahresfrist im Privatvermögen.
Und die Gewinne, mit denen ich die Verluste verrechne, müssen auch nicht im gleichen Jahr angefallen sein, richtig?
Ganz genau. Wir haben auch hier die Möglichkeit, diesen Gewinn über die Jahresgrenze weiter vorzutragen und dann mit zukünftigen Gewinnen zu verrechnen.
Das heißt, es gibt rund um das Thema Kryptowährungen durchaus Gestaltungspotenzial und inzwischen mit dem Schreiben der Finanzverwaltung auch eine vergleichsweise gesicherte Rechtsgrundlage, auf deren Basis man gestalten und beraten kann.
Was ich mitgenommen habe, ist ja ganz wichtig. Also wenn ich tatsächlich Verluste gemacht habe, noch nicht realisiert, sondern im Bestand habe, ist es nicht sinnvoll, einfach den Kopf in den Sand zu stecken und zu warten und nichts zu tun, sondern ich muss mich dann damit beschäftigen, zu sagen, wie kann ich das noch auch steuerlich nutzbar machen, und dann muss ich gegebenenfalls reagieren und die Verluste realisieren.
Ganz genau, Andreas. Auch wenn das manchmal nicht einfach ist, weil man bei den Kursentwicklungen vielleicht in der Tat den Kopf in den Sand stecken möchte. Und auch den Fall möchten wir ansprechen. Und auch deswegen, weil man vielleicht gar nicht daran denkt, Kryptowährungen, die tatsächlich wertlos geworden sind, also 0 Euro oder ganz wenige Euro noch wert sind, mit denen irgendwas noch zu machen. Nein, auch hier, du hast es angesprochen, wir sollten uns über die Steuerwirksamkeit von Verlusten immer Gedanken machen.
Was mich interessiert, ist die Frage, wie dokumentiere ich das eigentlich? Also wenn ich viel kaufe, verkaufe, möglicherweise sogar computerunterstützt handle, wie wird das eigentlich dokumentiert? Ich muss es ja der Finanzverwaltung auch erklären, meine Gewinne und Verluste.
Die Frage ist vollkommen richtig und sehr, sehr praxisrelevant. Wir sehen das immer wieder, dass insbesondere bei den Mandanten, die eine Vielzahl von Transaktionen tätigen, zum einen händische Excel-Tabellen, die man bei wenigen Transaktionen vielleicht noch erstellen kann, ausscheiden, aber auch die softwarebasierten Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt Software, die in der Lage ist, eine Vielzahl von Transaktionen steuerlich auch aufzubereiten und so im Rahmen der Erstellung der Erklärung eine große Hilfe ist. Aber auch diese scheitert ehrlicherweise, wenn wir über eine Vielzahl, also Tausende und Zehntausende von Transaktionen sprechen. Dann sind unsere Möglichkeiten gering. Und dann sprechen wir auch eher über Möglichkeiten, wie wir das Ganze näherungsweise mit der Finanzverwaltung besprechen können.
Okay, du hast es gerade angesprochen, es gibt die Möglichkeit eben auch sehr, sehr viel zu handeln, sehr schnell zu handeln, auch computerunterstützt zu handeln. Besteht da die Gefahr, dass ich aus dem Privatvermögen eher in die Gewerblichkeit rutsche?
Die Abgrenzung ist in der Tat wichtig. Wann wird ein Steuerpflichtiger, der im Grundsatz erstmal nur privaten Handel betreibt, als Gewerbetreibender eingestuft? Die Hürden sind hier ehrlicherweise recht hoch gesteckt. Die Finanzverwaltung sagt, da schauen wir auf das, was wir aus dem gewerblichen Wertpapierhandel kennen. Und hier liegt die Messlatte in der Tat ziemlich weit oben. Da schauen wir auf bankentypisches Verhalten, also ein privat handelnder Steuerpflichtiger, auch wenn er eine Vielzahl von Transaktionen ausübt, wird nicht in die Gewerblichkeit rutschen.
Okay, also es ist wie beim Wertpapierhändler sozusagen. Wir wissen alle, wir werden sehr schnell oder relativ schnell zu einem gewerblichen Grundstückshändler nach deutschem Steuerrecht, aber sehr schwer zu einem gewerblichen Wertpapierhändler. Und du sagst, es ist im Grunde hier so ähnlich, also zu einem gewerblichen Kryptowährungshändler, die Hürden sind relativ hoch.
Vollkommen richtig, Andreas. Gleichwohl müssen wir natürlich immer darauf hinweisen, die Finanzverwaltung mag an der einen oder anderen Stelle eine andere Auffassung vertreten und das kann insbesondere in diesem Bereich zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Deswegen durchaus ein brisantes Thema, die Abgrenzung zur Gewerblichkeit.
Ich will noch einmal auf die Jahresfrist zurückkommen, denn wir haben ja gelernt, diese Einjahresfrist ist eine scharfe, eine entscheidende Frist. Und wenn ich unsere Eingangsfälle etwas kombiniere, dann mag es ja auch folgenden Fall geben. Ich habe im Jahr 2015 in größerem Umfang Bitcoins gekauft, die trotz Verlusten in den letzten Monaten insgesamt noch hohe, nicht realisierte Gewinne ausweisen. Und ich habe Ende 2021, Anfang 2022 nachgekauft und diese nachgekauften Bitcoins haben deutlich an Wert verloren. Gibt es eine Möglichkeit, diese und auch nur diese Verluste zu realisieren und steuerlich geltend zu machen und trotzdem die Altbestände weiter zu halten?
Das ist der sehr, sehr relevante Fall nach der Frage der Verwendungsreihenfolge. Welche Kryptowährung habe ich eigentlich verkauft, wenn ich meine Bestände in mehreren Tranchen, also an mehreren Zeitpunkten erworben habe? Im Grundsatz ist das immer eine Einzelfallfrage. Da kommt es darauf an, welche Kryptowährung und über wie viele verschiedene Adressen. Aber es ist vollkommen richtig, über die Anwendung beispielsweise der FIFO-Methode können wir steuerlich beachtliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen und so auch beispielsweise, wie du es angesprochen hast, die Verlustnutzung ermöglichen für bestimmte Kryptowährungsbestände.
Hat der Steuerpflichtige eine Wahl, welche Bestände er verkaufen möchte aus seinem Bestand?
Die Finanzverwaltung sagt ja, wenn keine Möglichkeit zur individuellen Nachverfolgung besteht. Das ist deswegen häufig eine Einzelfallfrage und kann auch unterschiedlich sein von Kryptowährung zu Kryptowährung.
Okay, aber ich nehme mit, auch dazu äußert sich die Verwaltung und auf Basis dieser Verwaltungsauffassung können wir arbeiten, können wir beraten, können Mandanten auch gestalten und disponieren. Mir wäre noch ein Aspekt wichtig, weil wir haben uns jetzt lange damit beschäftigt, wie die deutsche Finanzverwaltung diese Kryptowährungen in den Kontext des deutschen Einkommensteuerrechts stellt. Kryptowährungen sind ein internationales Thema. Das heißt, nicht nur die deutsche Finanzverwaltung muss sich mit der Frage beschäftigen, sondern im Grunde jede Finanzverwaltung weltweit. Gibt es schon erste Erfahrungen, erste Ideen, wie es andere machen?
Wir sehen das in einigen anderen Ländern, dass durchaus auch abweichende Methoden zur Besteuerung, ich mag sagen, pragmatischere Besteuerungstechniken angewandt werden. Ein Blick nach Österreich zeigt beispielsweise, dort hat man eine sogenannte Flat Tax, also einen festen Sondersteuertarif eingeführt für die Besteuerung von Kryptowährungen, ähnlich wie wir das auch mit der Abgeltungssteuer kennen. Dort sind es, meine ich, 27,5%. Das viel Relevantere noch, dort hat man sich verabschiedet von dem, was wir hier rigoros anwenden. Und das ist die Besteuerung auf Krypto-zu-Krypto-Transaktionen. Wenn ich also Bitcoin in eine andere Kryptowährung, also Ethereum beispielsweise, tausche, in Deutschland besteuern wir das. In Österreich hat man sich davon verabschiedet. Ich denke, es ist eindeutig, was das für Erleichterung auch bei der Dokumentationspflicht hervorruft.
Interessanter Aspekt. Und ich glaube, Andreas, da stehen wir auch erst am Anfang einer Entwicklung, die noch den einen oder anderen Schritt gehen wird, weil eine irgendwie geartete Harmonisierung der Besteuerung scheint mir dringend geboten. Denn diese Kryptowährungen sind nun mal extrem beweglich und können an jedem Ort dieser Welt oder auch nirgendwo gehandelt werden. Jedenfalls wäre es, glaube ich, hilfreich, dort ein einigermaßen konsistentes Besteuerungssystem für Kryptowährungen zu haben.
Ja, wir reden über ein weltweit funktionierendes System. Wir reden über ein System, bei dem keine Banken dazwischen geschaltet sind, wo also der Steuerpflichtige tatsächlich aufgerufen ist, selbst seine Einkünfte zu ermitteln und bei dem für ihn zuständigen Finanzamt, wo immer das dann auf der Welt auch sein mag, zu erklären. Und insofern hast du natürlich völlig recht, eine Harmonisierung wäre hier hilfreich. Aber letztendlich bleibt es natürlich in der Aufgabe des einzelnen Steuerpflichtigen, hier seine Einkünfte zu ermitteln und auch zu erklären.
Ja, ich nehme mit, dass wir einerseits, glaube ich, nur einen sehr kleinen Ausschnitt dessen besprechen konnten, was es in der Welt der Kryptowährungen und Steuern so alles zu berücksichtigen gibt. Trotzdem, glaube ich, haben wir einmal den Fall der Veräußerung ganz gut in den verschiedenen Fallkonstellationen durchgespielt. Ich nehme mit, dass sich die deutsche Finanzverwaltung festgelegt hat auf das private Veräußerungsgeschäft, auf die Einjahresfrist und auch darauf, diese Einjahresfrist nicht zu verlängern, sondern es ist letztlich das eine Jahr. Und die Frage, ob ein Veräußerungsvorgang steuerpflichtig ist oder nicht, entscheidet sich offensichtlich alleine danach, ob ich innerhalb der Einjahresfrist bin oder nicht. Und damit spielt das Gestaltungsmöglichkeiten, aber eben auch Handlungsnotwendigkeiten. Und der Fall, den Julian angesprochen hat, Verluste auch dann zu realisieren, wenn sie eigentlich gedanklich schon realisiert sind, weil Währungen beispielsweise komplett wertlos geworden sind, halte ich für ganz elementar, denn eben nur der Verlust in den Büchern ist zumindest im privaten Bereich eben noch kein steuerlich relevanter Verlust. Das ist ein wesentlicher Punkt, den ich mitnehme. Wie sieht es bei dir aus, Andreas?
Ja, ganz ähnlich. Ich glaube, diese Jahresfrist ist eben der entscheidende Dreh- und Angelpunkt. Und dass das Finanzamt daran partizipieren möchte, wenn Gewinne entstehen, ist, glaube ich, naheliegend. Aber auch hier ganz wichtig, wenn es eben außerhalb dieser Jahresfrist ist, dann sind hier eben Erträge komplett steuerfrei. Das ist ganz außergewöhnlich und schon auch für den Steuerpflichtigen sehr, sehr gut. Und andersrum, bei den Verlusten ist es eben genau andersrum. Auch hier muss man ein Auge darauf haben, dass man die Verluste, sofern sie denn entstanden sind, eben auch steuerlich nutzbar machen kann.
Und ich nehme mit, dass wir uns sehr wahrscheinlich am Anfang einer Entwicklung befinden, dass die deutsche Finanzverwaltung sich jetzt positioniert hat, mit einem umfangreichen Schreiben den ein oder anderen Pflock eingeschlagen hat, dass wir aber sicherlich in den nächsten Jahren auch auf internationaler Ebene noch ganz viele Entwicklungen rund um das Thema sehen werden und dass das möglicherweise nicht für lange Zeit das letzte Wort sein wird, das, was wir jetzt im BMF-Schreiben lesen.
Für mich ist es immer spannend zu sehen, wie der Gesetzgeber versucht, sehr neue Sachverhalte, sehr neue auch technische Entwicklungen in ein bestehendes rechtliches System einzupressen und auch wie andere Rechtsordnungen, hier, wir haben über die Österreicher gesprochen, damit umgehen und möglicherweise mit gleichen Sachverhalten eben auch anders umgehen. Und ich glaube, auf Sicht kann man davon nur voneinander lernen und vielleicht auch zu neuen Ergebnissen kommen.
Prima. Dann, bevor wir Julian dich aus unserer heutigen Runde entlassen, nochmal herzlichen Dank. Und wir haben in unserem Podcast regelmäßig den Kurztipp des Monats. Auch der kommt heute aus dem Bereich der Kryptowährung.
Der Praxistipp des Monats.
Genau, und zwar wollen wir hier insbesondere den Fall der Vermögensnachfolge in den Blick nehmen. Hier ist eindeutig, wer nennenswerte Beträge an Kryptowährungen hat, sollte diese möglichst sicher, insbesondere auf einer sogenannten Hardware-Wallet, halten und dafür Sorge tragen, dass generationenübergreifend der Zugriff zu diesen Kryptobeständen auch sichergestellt ist.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, vielen Dank, Julian. Und wie ich dich kenne, gibt es auch noch ein Angebot für all diejenigen, die das nochmal etwas genauer wissen wollen, als wir es heute haben besprechen können.
Ganz genau, Benno. Wir haben noch ein, zwei Angebote für diejenigen im Petto, die jetzt noch nicht genug von der Besteuerung von Kryptowährungen hatten. Zum einen gibt es was zum Nachlesen in der DSTR. Hier durften mein Kollege Oliver Lohmer und ich vor kurzem einen zweiteiligen Aufsatz zum Thema Kryptowährungsbesteuerung veröffentlichen, haben uns damit auseinandergesetzt, was ist klar, aber insbesondere auch, was ist heute noch unklar. Darüber hinaus haben wir, das Ganze vielleicht noch ein bisschen nahbarer, am 17. November ein Online-Seminar zum Thema. Wir freuen uns auf all diejenigen, die bei dieser Gelegenheit noch ein bisschen mehr über Besteuerung von Kryptowährungen erfahren möchten.
Ja, prima, Julian. Ich denke, das Thema wird uns weiter begleiten. Ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst, dass du uns, unseren Zuhörern, das Thema näher gebracht hast und vielleicht auch Appetit auf mehr gemacht hast.
Vielen Dank, Benno. Vielen Dank, Andreas. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier sein zu dürfen.
Vielen Dank.
Andreas. Das war heute ein deutlicher Schritt aus der beruflichen Komfortzone heraus.
Ist jedenfalls nicht unser Tagesgeschäft, Benno.
Wie sieht es beim nächsten Mal aus?
Nächstes Mal werden wir uns wieder mit einem sehr modernen Thema beschäftigen, was in aller Munde ist, nämlich moderne Arbeitswelten, und zwar aus der Sicht des Arbeitsrechts. Also wir werden sprechen über Themen Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, die Notwendigkeit von Zeiterfassung etc. Hier gibt es eine ganz neue Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes. Und wir haben uns wieder einen sehr kompetenten Experten zu unserem Thema eingeladen.
Ich sehe schon. Der Anwalt kehrt zurück in die Komfortzone und der Wirtschaftsprüfer muss mal schauen, wo es bleibt.
Ja, so ist das.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bleibt uns beiden noch, uns auch von Ihnen für heute zu verabschieden. Wir laden Sie ein, uns gerne Feedback zu geben, uns zu sagen, ob Ihnen die heutige Folge gefallen hat, uns Anregungen zu geben, welche Themen Sie gerne im Podcast hören möchten. Sie können einiges zur heutigen Folge nochmal nachlesen in unseren Shownotes. Und ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich dafür, dass Sie heute unser Gast waren und uns zugehört haben.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.